Ich habe den Andy Babler noch im Ohr mit Vermögensbesteuerung oder Erbschaftsbesteuerung ist meine rote Linie. Aber die brechen leider gerade ihre Versprechen in einer Geschwindigkeit. Ja. Wenn Menschen bei einer Kontrolle das Klimaticket herzagen, dann hupft mir immer das Herz. Ich halte nichts von Oppositionspolitik aller Herbert Kickl. Ja, da kommt was von der Regierung und der ist einmal Stand der B sowieso dagegen.
Wie fühlte sich Leonore Gewessler im Europarat als ausschlaggebende Stimme für das Renaturierungsgesetz? Alles nach der Intro.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
Hallo und herzlich willkommen. Leonore Gewessler, endlich ist sie da. Ich habe sie lange angefragt. Sie hat sich Zeit genommen. Grünen-Chefin, Ex-Bundesministerin, Umwelt, Globalaktivistin. Das ist aber schon lange her. Und du weißt ja selbst, wir sprechen ja manchmal im Eiles darüber. Du bist ja meine Heldin. Stille Heldin kann ich sagen, laute Heldin. Von damals, wie du gestimmt hast für das Renaturierungsgesetz, was dir eine saftige Anklage eingebracht hat bei der Staatsanwaltschaft. Und da musst du dir echt danken, auch im Namen meiner Kinder, was du da gemacht hast. Ja? Und das war ja sehr mutig, ne, in einer Koalition sowas zu machen.
Das ist aber extrem nett. Ich werde jetzt gleich extrem rot zum Einstieg in diesen Podcast.
Neue Koalition.
Herzlichen Dank für die schönen Worte. Ja, das war ein unglaublicher Moment, auch in dieser Zeit als Ministerin. Also es war wirklich, sowas erlebt man nicht so oft als Politikerin, dass man sich überlegen muss bei einer Entscheidung, die für ganz Europa wichtig ist, die für die nächsten Generationen wichtig ist, dass es auf dich ankommt.
Und das war wirklich, an dir ist es gelegen, ne? An Österreich.
Ja, es war eine Stimme, also damals haben die Ungarn und der Viktor Orban noch, dem alles wurscht war und der halt das nächste Ding genutzt hat, um die EU zu erpressen. Mhm. Die haben plötzlich Seite gewechselt, sind auf die Seite der Naturschutzblockierer gewechselt und dann ging es um eine Stimme. Mhm. Und ich kann mich erinnern, an dem Tag, bevor ich dann öffentlich gemacht habe, wie ich abstimmen, habe ich mich mit ganz vielen Menschen beraten, vielen Juristen beraten. Und es war dann aber einfach so klar, es kommt auf Österreich an, es kommt auf meine Stimme an und ich könnte es einfach nicht verantworten, dass ich in 20 Jahren, wenn mich meine zwei Nichten fragen, was hast du da eigentlich damals gedacht und was hast du da eigentlich damals gemacht? Und ich sage dann, ich war zu feig. Ja. Also das ist sie nicht ausgegangen für mich. Und genauso habe ich dann auch den Moment im Rat erlebt. Also das muss man sich so vorstellen, da sitzen 27 Ministerinnen und Minister rund um den Tisch und es war allen klar, große Aufregung in Österreich und was macht die jetzt? Mhm. Und wenn du dort sitzt und alle hören dazu und hören jedes Wort und warten auf den Satz, stimmt die jetzt zu? Und dann sage ich, Österreich wird zustimmen und diese Erleichterung im Raum und diese Freude im Raum, dass viele Jahre Arbeit jetzt dazu geführt haben, dass wir das wichtigste Naturschutzgesetz auf europäischer Ebene durchgebracht haben. Das war schon sehr speziell, und ich bin immer noch
einer der wenigen Ministerinnen, die ihren Job erfüllt hat, weil du ja das vertrittst oder dafür gestimmt hast, was eigentlich dein Job ist. Ne? Wir haben ja oft Politpositionen, wo Leute sitzen, die dann ja halt vorne sitzen, aber im Hintergrund gesagt haben, was sie zu tun haben. Also deswegen hast du den Job erledigt. Ne? Es gibt ja nicht viele.
Danke.
Die das so machen. Aber was hat dir die Klage jetzt dann eingebracht? Ist das jetzt eingeschlafen?
Ja.
Nichts. Also
das war aber auch
Drohgebärde von Männern aus der, ich sage jetzt mal Männer, klassische Männer, aus der ÖVP.
Es waren lauter Männer.
Lauter Männer, das sind immer die Männer, ja genau, die was gegen starke Frauen haben. Das ist ja schon so ein massives Problem. Ne?
Also damals waren es tatsächlich lauter Männer, die in der ÖVP dann Anzeigen und Anklagen eingebracht haben. Aber es war klar, dass das keine Chance hat. Es ist auch alles zurückgelegt worden, mangels überhaupt Grundlage für die Anzeigen. Weil natürlich, also ich habe mir das ja gut, also nicht nur gut überlegt, sondern natürlich, du bist angelobt auf die Verfassung, du bist angelobt auf den österreichischen Rechtsstaat, ich kann auch nur Dinge machen, die damit kompatibel sind. Ja. Also natürlich war klar, ich kann das nur machen, wenn ich es machen darf.
Ja. Aber dann habe
ich nach meinem Gewissen
entschieden. Wie beurteilst du überhaupt deine Arbeit? Ich meine, du hast natürlich einige Erfolge gehabt. Jetzt habe ich nicht zu viel loben, ich bin Klimaticket war natürlich ein Glanzstück. Was ist denn noch so gelungen und wie war das überhaupt, die in zwei Welten zu leben, das Verhältnis untereinander, in den beiden Parteien. Ich glaube, das war ja nach außen hin, hat es ja für mich ganz gut gewirkt. War das ein gutes Verhältnis?
Also die ÖVP und die Grünen sind sicher zwei Parteien, die mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen von Gesellschaft, von wie funktioniert Klimaschutz, was braucht man, damit wir den Planeten noch gut an die nächsten Generationen übergeben. Also von A bis Z kannst du es durchdeklinieren. Ja? Ja. Dass wir bei sehr vielen Positionen einmal nicht von derselben Seite anfangen, sondern uns aushandeln und ausdiskutieren mussten, ja. Wie gehen wir jetzt an Dinge heran. Das ist nicht immer einfach, ja? Ja. Aber da halt es mit dem Herrn Bundespräsidenten, das am Ende ist das Wesen der Demokratie auch der Kompromiss. Also du musst dich auf irgendwas einigen. Demokratie
genau, heißt 50% plus eine Stimme. Der Diskurs, man kann genau. darüber diskutieren. Und da hat genau. man die oder die Seite und man trifft sich halt irgendwie. Und die habt ihr ja genau. getroffen mit den zwei Welten, ja? Oder war das nur ein Schlagwort?
Ja, den Spruch habe ich nie mögen, weil wir haben auch Welt.
Das ist auch was,
aber der ist geblieben.
Das ist, glaube ich, was von der Koalition am meisten bleibt.
Oder ich hoffe, dass das Klimaticket mehr bleibt als der Spruch.
Das schon. Aber was ist denn noch so gelungen? Ausstieg ja. aus dem, also ich meine, dir gelungen oder in dieser Arbeit im Team also und so weiter.
Das Klimaticket ist immer mein, also das ja. mag ich einfach extrem gern. Es ist, es freut mich jetzt mal, wenn ich bin ja viel im Bus und im Zug und in der Straßenbahn unterwegs, wenn Menschen bei einer Kontrolle das Klimaticket herzagen, dann hupft mir immer das Herz. Weil es zeigt einfach, wenn man eine Idee hat, was man will in der Politik und wenn man dafür arbeitet und hakelt und Verbündete sucht und
Menschen überzeugt. Das war ja nicht so leicht, das Umsetzen. Ne? Das war ja schon
9 Bundesländer, ja. etliche Verkehrsverbünde, das ist seit 10 Jahren in irgendwelchen Regierungsprogrammen ja. gestanden, dass man ja. sowas braucht. Aber natürlich, das ist kein einfaches Projekt. Und ja. Also ja. Wien, Niederösterreich, Burgenland haben erst ganz am Schluss in die Kurven eingebogen. Mhm. Aber es ist gelungen und das macht einfach das Leben für so viele Menschen leichter in dem Land. Und das finde ich einfach das Schöne an Politik, wenn es uns gelingt, das Leben der Leute leichter zu machen. Ja. Und das ist irgendwie der Kern grüner Politik, nicht nur im Hier und Jetzt das Leben leichter zu machen, sondern auch in Zukunft. Dass man die Hoffnung haben kann, es kann besser werden, es kann gerechter werden, es kann einfacher werden. Und da steht einfach das Klimaticket für ganz viel. Aber natürlich, ich war Ministerin in einer Energiekrise, das vergisst man auch nicht. Das ist, wenn du von einem Tag auf den anderen warst, 80% russisches Gas könnten morgen aus sein.
Und da war ja einmal diese Zeit, wo einmal Energieknappheit war, ja. Da hast du ja sogar, wolltest du nicht wieder das Kohlekraftwerk in Graz irgendwo reaktivieren? Entschuldigung, das hast du angedacht.
Ja.
Aber das hat mich sehr gewundert. Ja, aber das, wie macht man das denn eigentlich? Das ist schon ein harter Brocken für dich gerade eben, das zu sagen, Kohle wieder aktivieren?
Also ich Energieministerin und Klimaministerin geworden bin, hätte ich mir nicht gedacht, dass ich in eine Situation komme, wo ich irgendwie versuchen muss, Gas, fossiles Gas aus irgendwelchen Quellen anders zu organisieren oder dass ich mir überlegen muss, was machen wir in einer Situation, wo wir von heute auf morgen kein Erdgas mehr haben und um Gottes Willen kann man das Kohlekraftwerk wieder auftragen. Weil natürlich, ich habe zu Beginn meiner Amtszeit das letzte Kohlestück überreicht gekriegt vom damaligen Verbundchef. Das ist jetzt im Museum, weil wir stolz sind drauf, dass wir den Schaß, darf ich das sagen? Den Schaß aus dem Energiesystem gebracht haben. Ja? Ja. Aber natürlich, wenn die Frage ist, heizt man in Graz noch Wohnungen und haben wir noch genug Strom, um irgendwie dieses Land am Laufen zu halten, dann nutzt man alles, was man irgendwie in die Hände kriegen kann. Aber umso wichtiger und umso bewusster wird dann in diesem Moment, wie wichtig es ist, dass wir rauskommen aus dieser Abhängigkeit von den Dingen, die unseren Planeten kaputt machen.
Aber wie weit sind wir da gediehen? Es ist ja ein bisschen jetzt, ich meine natürlich, wir spüren es alle jetzt durch diese, es wurde schon scheiß Politiker oder schwierigen politische Lage in Amerika, in Russland und Israel noch dazu, dass man ja, jeder will halt das Bessere daraus machen, also die nicht natürlich, aber wir sind ja wirklich fast überfordert ja, mit dem Ganzen, was da ist, wie wir reagieren müssen, aber dass es jetzt eben Energiekrisen gibt oder was jetzt passiert ist eben mit der Blockade, wie weit siehst du überhaupt den Ausstieg? Geht etwas weiter und eigentlich vom Klimaschutz redet eigentlich, das ist immer so hintangedrängt. Das sind jetzt zwei Fragen im einen, ja, das braucht man nicht, aber du weißt bestimmt
die Antwort. Ich beantworte einfach mal eine und dann fragst du noch einmal nach. Ja. Also ich verstehe jeden, der momentan die Zeitung aufschlagt oder in der Früh das Handy in die Hand nimmt und sich denkt, ich kann nicht mehr, wo soll das hinführen, die Welt geht den Bach runter. Aber umso wichtiger ist mir, Politik zu machen, die sagt, hey, wenn wir gemeinsam anpacken, wenn wir gemeinsam dafür arbeiten, wenn wir die Dinge machen, die es gerade braucht und daran glauben, dass das wieder besser werden kann, dann wird es auch. Mhm. Diese Hoffnung, dass es wieder besser werden kann, die lasse ich mir einfach nicht verbieten. Und dafür arbeite ich jeden Tag und dafür mache ich Politik. Weil es gibt genug Leute, nicht nur die Trumps, Putins und Orbans dieser Welt. Wir haben einen Herbert Kickl in dieser Republik. Der ist im selben Team. Ja? Der hat auch kein Interesse, dass wir irgendein Problem lösen, weil seine Umfragen sind hoch, wenn die Probleme im Land groß sind. Ja? Mhm. Und natürlich sehen wir jetzt gerade wieder, was es heißt, wenn unsere Energieversorgung davon abhängt, ob iranische Mullahs was die gerade machen oder ob dort der Straßen blockiert ist oder nicht oder ob Donald Trump in der Früh Daumen hoch oder Daumen runter twittert. Also da müssen wir raus, das ist ungesund, das ist gefährlich, das gefährdet unsere Sicherheit. Ja. Und deswegen ärgert es mich ja so, wenn diese Bundesregierung diesen Weckruf nicht hört und jetzt ein Budget vorschlägt, wo Energieunabhängigkeit überhaupt nicht vorkommt.
Das ist ja das, was mich also wundert, dass so viel in Hintertreffen gelangt ist. Aber auch den Menschen auf der Straße interessiert, wie zahle ich die Miete, was sind die Lebensmittelpreise. Das ist mal, also dieser überhaupt speziell diese Spritpreisbremse von einem hohen, was bringt das? Weil der Ölpreis ist eh immer einmal oben, einmal unten, was bringen diese paar Cent? Ist das jetzt Schlagwort oder bringt das was?
Also ich verstehe alle, die noch am Jahr lang Sparbudget nach einer schwierigen Phase, wo Preise steigen, am Küchentisch sitzen oder am Kaffeehaustisch sitzen und sie denken, wie geht sich das aus, wie packe ich die Stromnachzahlung, die Gasnachzahlung und kann ich mir den Jahr Urlaub noch da leisten. Ja? Ich verstehe, dass Menschen das Sorgen macht und dass die von Politik Antwort erwarten. Und natürlich, also die Spritpreisbremse, um bei dem Preis, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich meine, ich freue mich nicht drüber, wenn Menschen durch Preisschocks jetzt plötzlich vor, also durch kriegsbedingte Preisschocks vor hohen Preisen stehen und wenn dann gleichzeitig die Ölmultis dieser Welt Milliardengewinne machen. Ja, da bin ich auch dafür, dass wir eingreifen und sagen, okay, das geht sich nicht aus. Weil warum sollen das die Menschen in dem Land zahlen? Ja. Ja, nur es ist auch klar, momentan hängen wir mehr davon ab, wie sich der Ölpreis entwickelt. Und da müssen wir raus.
Entscheidet, da raus. Daumen hoch, Daumen runter. Aber wir müssen wir das raus. Ist ja eigentlich eine irrsinnige arge Entwicklung eigentlich geworden, dass da zwei, drei Menschen bestimmen können und sagen können, was wir jetzt für Laune haben, heute so, morgen so, wir greifen an, wir greifen nicht an, ach, der Krieg ist beendet. Das ist ja Wahnsinn, oder?
Also ich verstehe alle, die in der Früh sich denken, wo soll das hinführen. Mhm. Ja? Und ich erwarte auch nicht von einer Bundesregierung, dass sie jetzt in Österreich aus ÖVP, SPÖ und NEOS, dass die drei jetzt die Weltlage lösen. Ja. Ja? Aber deswegen ist es halt umso wichtiger, dass man in Österreich die Dinge macht, die es braucht, um gut vorzusorgen und das Land gut vorzubereiten und andererseits die Dinge macht, die dafür sorgen, dass man das Land gerechter macht. Ja. Ja? Und aber, da passiert halt gerade das Gegenteil.
Findest du die Performance der Dreierkoalition ist natürlich schwierig. Wie findest du die Performance jetzt? Wie Doppelbudget? Gut, da hast du es massiv kritisiert. Ne?
Du wirst jetzt kein Lob erwarten, oder?
Ja gut, aber du warst ja auch in der Regierung und da hat man dich auch kritisiert. Du weißt ja, wie die andere Seite ausschaut. Also Opposition ist ja leicht zu kritisieren. Natürlich, ihr kritisiert es konstruktiv. Und da gibt es den Kickl, der natürlich, egal was ist, immer dagegen ist und nie zustimmt und einfach dagegen ist, polarisiert natürlich. Ihr habt ja feinere Worte dafür, aber kritisiert. Und das ist also die Rolle der Opposition.
Ich halte nichts von Oppositionspolitik aller Herbert Kickl. Ja, da kommt was von der Regierung und der ist einmal Stand der B sowieso dagegen. Wie gesagt, der hat null Interesse daran, dass sich irgendein Problem löst, weil, wie gesagt, wenn das Land in den Bauch runtergeht, sind seine Umfragewerte hoch. So simple, as simple as that. Ja. Ja. Ich werde immer, ich bin in der Politik, weil ich mithelfen will, dass Dinge in die richtige Richtung gehen, dass wir wieder Hoffnung haben können, dass es besser wird, dass in dem Land Kinder aufwachsen, die noch einmal einen Schnee sehen können, wenn sie so alt sind wie ich. Und natürlich werde ich überall dort mithelfen und mitarbeiten und antreiben, damit was Gescheites wird aus den Vorschlägen dieser Bundesregierung. Haben wir zum Beispiel gemacht beim Energiegesetz, wo die Bundesregierung die absurde Idee gehabt hat, sie dort jetzt Sonnenkraftwerksbesitzer mit einer Strafsteuer belegen. Also gerade die, die mithelfen, dass wir weniger Gas und weniger Öl brauchen, nur bestrafen. Ja. Das geht sich hinten und vorne nicht aus. Aber gleichzeitig werde ich halt genauso laut und deutlich sagen, wenn es in die falsche Richtung geht. Und ich finde halt, also du hast den Budgetbeschluss angesprochen, wenn ich am Montag, also an dem Abend, wo sie das Budget präsentiert haben, war es in Österreich so, dass die alleinerziehende Mutter, die mit dem Budgetbeschluss jetzt bis zu 910 Euro verliert, die sitzt am Küchentisch und rechnet, wie sie das alles noch ausgeben soll. Ja. Bei den superreichen Milliardenerben knallen die Champagnerkorken. Das ist ungerecht. Mhm. Und da werde ich meine Stimme so laut wie möglich erheben, dass man dort dass man dort einen anderen Weg einschlagen.
Na klar, also du bist für Erbschaftssteuer, Vermögensteuer?
Wir haben...
Man kann darüber diskutieren.
Man muss darüber diskutieren. Mhm. Schaut, ja. jeder von uns, also von uns zahlt für jeden Euro, den wir verdienen, Steuer.
Ja.
Und wenn jemand super Vermögen, also ich meine, wir reden da ja über, weiß ich nicht, hunderte Millionen, die vererbt werden, der zahlt keinen Cent Steuer. Und das ist einfach eine Schieflage, die unfair ist und die viele Menschen in dem Land einfach zu Recht als ungerecht empfinden. Ja. Und deswegen, ja, wann, wenn nicht jetzt.
Ja, ja, klar.
Lohnnebenkostensenkung zum Beispiel. Sicher in einer Situation wie jetzt eine gescheite, also muss man
das
angehen.
Das war ja schon lange ein Thema, aber ich meine, ich finde es als 1%, also ich finde das fast ein Hohn. Ich meine, für mich als Unternehmer, sage ich mal, eine Lohnnebenkostensenkung, das ist einfach zu wenig. Ja. Aber es ist schon mal mehr wie die vorigen 0,1. Aber trotzdem.
Nein, ich finde ja, kann man darüber reden, wie gestalten wir es aus, wo ist. Ich habe übrigens, bin immer der Meinung, die Wirtschaftskammerumlage 2 zum Beispiel könnte man unmittelbar abschaffen. Das ist auch Lohnnebenkosten.
Die Wirtschaftskammer und relativ reduzieren, vielleicht ein paar Gebäude verkaufen und so weiter. Man kann
die haben Rücklagen Ende nie.
Also, Ende nie, ja, das ist Wahnsinn.
Aber die Frage ist, wer zahlt es? Ja, und wenn es am Ende die Alleinerzieherin, der Pensionist und die Arbeitnehmerinnen zahlen und gleichzeitig halt die Milliardenerbschaften immer noch steuerfrei durchgehen, das ist die Schieflage.
Der einen muss treffen, jetzt sind ja wieder die Pensionisten dran, ist klar, aber die Pensionisten haben ja voriges Jahr eine ziemliche über die Maßen Plus gehabt, oder? War das nicht so?
Es geht mir um das Gleichgewicht, das da einfach aus dem Gleichgewicht kommt. Ich sitze ja nicht nur bei dir im Kaffeehaus, ich bin viel unterwegs im Land, in Wirtshäusern, in Kaffeehäusern, mit jungen Leuten auf der Straße, um mir abzuholen, was die Menschen in dem Land eigentlich gerade bewegt und was sie sich auch von uns Grünen erwarten. Ja? Weil offensichtlich, wir haben auch nicht alles richtig gemacht die letzten Jahre. Ja. Ja? Und deswegen mag ich einfach hören, was braucht ihr von uns? Was sind die Dinge, wo euch der Schuh drückt? Mhm. Und diese Ungerechtigkeit und diese Diskrepanz zwischen denen, die jeden Tag mit großer Energie und mit großem Einsatz dieses Land am Laufen halten und ab dem Gefühl, da gibt es ein paar, die können sich richten und da traut sich keiner hingreifen und das Budget wird immer nur am Rücken derer konsolidiert, die sie sich am wenigsten wehren. Ja. Das treibt ganz, ganz viele Menschen um in dem Land und ich verstehe es.
Aber man müsste ja bei den ganz Großen anfangen, nicht bei den Konzernen, die von außen, weil da kommt man nicht dran, oder? Warum macht man das nicht? Ist das so schwierig?
Haben die so große Lobby? Das muss man es einmal wollen.
Ja.
Ja, also
wolltet ihr das in der Ex-Regierung auch schon? Also hast du den Ansatz schon gehabt oder habt ihr den Ansatz gehabt oder war da die Zeit?
Ich habe den Werner Kogler noch sehr deutlich im Ohr mit der Aussage, bevor wir einer Pflegerin das Gehalt kürzen oder einer Alleinerzieherin das Gehalt kürzen, da muss man zu den Superreichen und diese Milliardenerben und Erbschaften auch besteuern.
Ja.
Weil das ist einfach, also das geht sich nicht aus.
Es wären sogar ein paar Reiche bereit, ja?
Millionäre
sind bereit, aber die Möglichkeit brauchen die, das wäre eine Möglichkeit.
Aber deswegen hätte man ja erwartet von einer Sozialdemokratie, die jetzt den Finanzminister stört, die das versprochen hat. Ich habe den Andi Babler noch im Ohr mit, Vermögensbesteuerung oder Erbschaftsbesteuerung ist meine rote Linie. Ich meine, der wohl zwischendurch hat auch gesagt im Wahlkampf, er wird die Lobau verhindern. Ich habe das noch im Ohr. Ja? Und deswegen erwarte ich mir, dass gerade jetzt, wenn die Situation so ist, wie sie ist, die Sozialdemokratie dafür kämpft, dass das nicht ein Ungerechtigkeitsbudget ist, sondern tatsächlich Gerechtigkeit voranbringt. Aber die brechen leider gerade ihre Versprechen in einer Geschwindigkeit, die leider viele Menschen enttäuscht. Genau, können wir mal
enttäuscht. Wie ist das Bild der Frau, das Rollengeschlecht? Jetzt gibt es so viel, Bild der Frau, das weiß ich nicht ganz so, aber es fängt ja an Femizide. Es ist viele Themen zusammen. Die Frauen noch immer nicht das verdienen, was Männer verdienen. Dann das Bild der Frau, Täter-Opfer-Umkehr, siehe jetzt ORF und so weiter. Das ist schon stimmbar. Warum geht da auch nichts weiter? Ist das so? Das können Sie auch nicht regeln, ich weiß nicht, aber im Bild des Mannes oder im Kopf des Mannes, dass das immer so diese Männergesellschaft ist und die Frauen, die ja das Gleiche leisten oder sogar mehr leisten, die sind ja viel früher, wenn ich denke, wenn ich so die Jungen anschaue, sind ja die Mädels schon früher reif, sind schon viel weiterentwickelt und im späteren Alter, lassen die Männer nach, die Frauen sind auch noch immer ganz stark, aber sie verdienen nicht das, was sie verdienen sollten und werden immer dahin angestellt und werden immer schwach dargestellt. Warum ist das?
Das ist jetzt eine riesige Frage mit sehr vielen Aspekten.
Klischees, du hast vorher und so gesagt.
Ja, genau. Aber eine gleichberechtigte Gesellschaft, die ist besser für alle. Die ist besser für die Frauen, die ist besser für die Männer, die ist besser für alle, die in dem Land leben. Und ich werde da immer ganz laut die Stimme erheben. Und ob es jetzt um die gleiche Bezahlung geht, ob es darum geht, dass Frauen in Österreich noch immer viel zu oft in der Altersarmut landen oder abhängig sind von Einkommen von ihren Partnern oder Partnerinnen, weil die Kinderbetreuung immer noch nicht gescheit genug ausgebaut ist, weil die Landeshauptleute sich zurücklehnen und sie denken, die Mama wird schon richten am Ende des Tages. Wir haben ganz viele Baustellen, aber natürlich das erschreckendste Bild davon ist, und das betrifft und bestürzt mich immer wieder, wenn ich die Geschichten höre, ist natürlich alles, was Femizide natürlich in der schrecklichsten Ausprägung, aber bis hin zu allem, was jetzt an Deepfake, an sexualisierter Gewalt, an digitaler sexualisierter Darstellung das bestürzt mich immer wieder aufs Neue und deswegen mag ich da in dem Bereich gerne die Frage zurückgeben, weil ich sage ja immer, Männer, wir brauchen euch.
Ja, schon, aber es gibt ja so quasi so Initiativen, dass Männer stark sind. Aber wenn du so Aussagen hörst, wie in einer Diskussion vom Einhalter, was er rechts wollte, der sagt, Frauen brauchen sich nicht wundern, wenn sie mit Miniröcken rumlaufen. Hast du die Diskussion gehört? Es gibt noch diese.
Ich habe es Gott sei Dank nicht live gehört.
Das war ORF-Diskussion,
ja, ne? Aber also ich habe auch andere gehört, wo auch jemand, wo es in einer Fernsehdiskussion normal war, dass man eine Frau Flittchen bezeichnet, weil da geht sich ganz viel nicht aus. Ja. Und ich werde auch immer laut sein, aber ich denke mir ganz oft, wir brauchen die Männer, die solidarisch sind, die da auch dagegen halten, die sagen, hey, das geht sich nicht mehr aus.
Das geht nicht mehr aus. Die neue Generation wird ja hoffentlich anders. Das merken meine Kinder, die komplett wertfreier reagieren und das ist eine ganz andere Generation. Ja, wo siehst du dich? Ja gut, ja, es kann ja besser werden. Das heißt, ich bin ja, aber du bist wahnsinnig optimistisch, muss ich sagen. Das wundert mich sehr, dass du im Nationalrat, wo du so viel kämpfst und so, weil ich noch immer strahlst oder strahlst du noch heute so, wenn du bei mir bist?
Also das natürlich auch, genau. Aber ich kann Politik nur machen, weil ich daran glaube und weil ich davon überzeugt bin, dass es wieder besser werden kann und dass, wenn wir anpacken und wenn viele Menschen mithelfen, dass wir uns nicht in diese Abwärtsspirale begeben müssen, von wegen, es wird alles immer schlechter und es ist eh unausweichlich, dass die Autoritären gewinnen. Nein, ist es nicht. Nee. Hey, wir halten dagegen, gemeinsam dagegen. Und da sind die Grünen einfach die Bastion für und die Partei, die das einfach in der DNA hat, dass es genau darum geht.
Das heißt, nur das ist deine nächste Rolle. Wie lange dauert es noch? 3 Jahre? 2 Jahre? 3 Jahre?
Was jetzt?
Du meinst die Regierung, die wird vielleicht halten oder nicht halten, aber dann spielst du in den Startlöchern, um wieder ganz viel Verantwortung zu übernehmen.
Zuerst, ich habe ja gerade erst die Grünen übernommen, das ist jetzt ab bald ein Jahr, die Grünen übernommen als Bundessprecherin und mache den Job wirklich mit großer Freude und arbeite daran, dass wir Herz für Herz die Menschen wieder begeistern für für die grüne Idee in all ihrer Vielfalt. Und dann auch ein gutes Wahlergebnis.
Von der einen Seite ist ja eine Partei, die sich ja wahnsinnig weiterentwickelt hat. Ich habe die Anfänge noch erlebt, ganz am Freda Meissner Blau und Nenning und ich war dabei.
Da hast du mir was voraus.
Ich bin ja viel älter als du, das ist das. Ich habe sehr viel mehr erlebt, sehr viel älter. Und
wir lassen die Diskussion
die Grüne links, aber was ihr da, aber den Wandel überlebt habt, jetzt erlebt habt, im Hier und Jetzt zu sein und auch Wandel annimmt, ja, und euch weiterentwickelt habt, muss man sagen, ist einer der wenigen Parteien, die einfach gutes Standing hat, muss man sagen. Hast du ein gutes Team auch?
Ich habe ein super Team. Ja? Also, das habe ich die letzten Jahre schon immer gesagt. Also natürlich gibt es in der Politik immer ein Gesicht, ja, oder du hast eine Person, die vorn steht und die dann am Ende die Spitzenkandidatur macht in einer Wahl. Aber das ist wie ganz vieles im Leben Teamwork. Ja. Also du brauchst Menschen, die mit dir kämpfen, die mit dir arbeiten, die dich unterstützen.
Du bist ja verheiratet, gell?
Ja.
Noch nicht so lange, oder? Schon länger?
Doch,
mit einem Steirer auch,
also
oder?
Schon.
Bist du also Steirer?
Ein Salzburger.
Ach so.
Ja. Ist das auch okay?
Das ist alles okay.
Du hast so streng geschaut.
Das ist natürlich besser. Super. Und wie ist es eigentlich? Hast du noch viel, kommst du oft nach Hause oder bist du jetzt dann sehr viel engagiert?
Nein, viel zu selten.
Ja?
Also viel zu selten. Ich war gerade... was war der letzte Feiertag? Also meine Nichte, also wurscht ist es, war ich gerade jetzt einmal wieder auf Besuch, aber viel zu selten. Weihnachten, Ostern. Aber irgendwie Parteiarbeit ist sehr viel Arbeit am Wochenende auch, weil das vergisst man manchmal, wenn man die Bundespolitik beobachtet. Parteiarbeit ist in ganz vielen Bereichen Ehrenamt. Das sind Menschen, die neben dem Job noch in der Gemeinde aktiv sind und sich dafür einsetzen, dass der Ort grüner wird, dass der Ortskern nicht ausstirbt, dass man nicht das hundertste Gewerbegebiet am Ortsrand betoniert.
Die
arbeiten ehrenamt. Da ist viel am Wochenende. Aber das ist immer besonders schön, wenn man dann unterwegs ist und sieht, weil gerade auf der Gemeindeebene sieht man einfach, wo grüne Politik einen Unterschied macht.
Der macht einen Unterschied, aber das ist, du bist stolz drauf und da bist du rum. Super. Ich danke dir vielmals, dass du da warst.
Gerne.
Für das nette Gespräch. Und danke, ich hoffe, sehen wir wieder uns im Café Eiles.
Immer gerne.
Ja, machen wir gerne. Ja. Gut, danke super. Vielmals.
Danke
dir. Danke, ciao. Danke fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.